Mental Models sind eine Karte, die dir deine Umgebung greifbar macht, erklärt. Eine enorme Hilfe, wenn man Entscheidungen trifft, wenn man über Sachen nachdenkt.
The Cancer Surgery Formula.
Die 24/7 Competition Formula.
Die Sit on Your Ass Strategy.
Das nächste Model nenne ich Trim to Win.
The Swiss Army Knife Approach.
Die Optimus-Methode.
80-20-Prinzip, auch ein Mental Model.
Schön, dass du wieder dabei bist beim Proaktiv-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Proaktiv-Podcast. Mein Name ist Florian und gegenüber von mir sitzt der liebe
Friedemann.
Moin Friedemann, wie geht's dir?
Mir geht's hervorragend, Florian. Es macht mir gerade wieder richtig Spaß, hier zu sitzen und mit dir über geile Themen zu sprechen. Heute haben wir auch ein sehr interessantes Thema dabei.
Und zwar Mental Models. Mental Models sind, man kann sich eigentlich vorstellen, wie eine Karte, die dir deine Umgebung greifbar macht, erklärt, aber keine perfekte Repräsentation von der Umgebung ist, aber trotzdem eine enorme Hilfe, wenn man Entscheidungen trifft, wenn man über Sachen nachdenkt. Und das sind Mental Models. Wenn man keine Mental Models hätte, wenn man keine Modalitäten hat, mit denen man denken kann, dann ist quasi jede Information fast wie Rauschen. Man kann sie in keinen Kontext münzen, man kann sie in keine Form gießen. Und Friedemann hat ja letztens erst gesagt, lass doch mal über Mental Models sprechen. Und für mich war das, also ich wusste schon immer, was Mental Models sind, aber ich habe nie so richtig aktiv darüber nachgedacht, welches Mental Model ich benutze. Und jetzt auf der Zugfahrt hierher habe ich versucht, aus den Handlungen, die ich in der Vergangenheit gemacht habe und den Prozessen, wie ich normalerweise Entscheidungen treffe, zu überlegen, welches Mental Model denn eigentlich dahinter steckt. Und ja, da sind mir ein paar Sachen eingefallen, dir sicherlich auch. Und deswegen freue ich mich, da heute drüber zu reden.
Ja, ich denke, also bei dir ist es mir sowieso aufgefallen, dass du ohnehin sehr viel kommunizierst und deine Denkprozesse sehr viel in Mental Models stattfinden, auch wenn es dir vielleicht gar nicht so bewusst war vorher. Und ich glaube, wir alle machen das eigentlich auch schon sehr viel, aber haben gar nicht unbedingt das Bewusstsein und jetzt gar nicht so unbedingt unsere Toolbox an all den Mental Models, die wir jetzt bewusst applyen hier und da, sondern wir denken ganz automatisch über Dinge nach wie Opportunitätskosten. Und das Konzept von Opportunitätskosten ist in dem Sinne auch ein Mental Model. Oder
80-20-Prinzip.
80-20-Prinzip, auch ein Mental Model. Diminishing Returns, auch ein Mental Model, nachdem man halt Entscheidungen treffen kann.
Erklär kurz Diminishing Returns, ich glaube, das ist nicht für jeden klar.
Wenn man richtig hungrig ist, dann ist der Return, etwas zu essen, sehr hoch. Also etwas zu essen zu kaufen, davon hast du ganz viel. Jetzt hast du das gegessen, hast vielleicht noch ein bisschen Hunger, kaufst dir noch was, aber der Return jetzt dafür ist jetzt nicht mehr so hoch wie ganz am Anfang und jetzt bist du richtig gesättigt und jetzt kaufst du dir noch was zu essen und jetzt ist es vielleicht sogar eine Bürde, dieses Essen aufzuessen oder du musst es wegschmeißen, aber du stehst nicht so auf Lebensmittelverschwendung und dadurch hast du am Anfang richtig viel Return, dann immer weniger und am Ende vielleicht sogar eine Belastung, was also Negatives.
Abnehmender Grenznutzen.
Genau.
Jeden Euro, den ich investiere später, bringt mir nicht mehr so viel Freude wie der erste Euro, den ich investiert habe in das Essen zum Beispiel.
Genau, genau. Ja, und heute haben wir einfach, also ich habe mir eine kleine Liste gemacht an den Mental Models, die ich persönlich so am meisten vielleicht in meinem Alltag benutze oder vielleicht am nützlichsten finde. Ich finde, in dem Zusammenhang lohnt es sich auch sehr nochmal Charlie Munger sich anzuschauen. Charlie Munger, der, ich weiß nicht, Businesspartner von
Warren Buffett.
Warren Buffett. Also die machen tatsächlich das, die haben zusammen Berkshire Hathaway. Okay.
Buffett war zuerst da, Charlie Munger kam später, deswegen ist er nicht ganz so reich, aber sehr schlau.
Ja, auf jeden Fall, also da gibt es auch ein paar coole YouTube-Videos zu, die empfehle ich sehr. Einfach zu dem Thema sich nochmal anzuschauen und er hat eigentlich so eine ganze Toolbox an Mental Models gecoined und gephrased und die Begriffe werde ich jetzt hier auch gleich benutzen, deswegen klingen die alle auch so ein bisschen crazy. Ich glaube, du hast es ein bisschen anders gemacht.
Ich habe einfach nur überlegt, wie denke ich nach und welches Mental Model steckt dahinter und habe dir meine eigenen Worte gegeben, das heißt, die werdet ihr nirgendwo so finden. Vielleicht gibt es manche dieser Models auch schon in echt, aber ich habe die einfach reverse-engineert von den Sachen, die ich einfach mache.
Ja, sehr cool.
Hey, wir haben jetzt auch einen LinkedIn-Account. Proaktiv-Podcast einfach bei LinkedIn eingeben und followen. Wir wollen jetzt auch anfangen, auf LinkedIn regelmäßig aktiv zu werden. Also, damit du nichts verpasst, folg uns gern da. Und jetzt viel Spaß weiter bei der Folge.
Cool, ich würde sagen, ich beginne mal mit meinem ersten, weil ich glaube, das ist ein ganz gutes Anfangsmodell. Und zwar, das Konzept nennt sich, oder das Mental Model heißt The Swiss Army Knife Approach. Also das Schweizer Taschenmesser letztendlich. Und was es eigentlich einfach nur bedeutet, ist, dass, ja, wenn man sich jetzt vorstellt, man ist Handwerker und man kann nichts anderes als sein Handwerk. Und sagen wir, es ist jetzt ganz narrow, dieser Handwerker kann nur Nägel in die Wand hauen. Das ist alles, was er kann. Dafür kann er es richtig gut. Er ist der Beste in seinem Feld. Er kann richtig, richtig gut Nägel in die Wand hauen. Wenn er jetzt auf einmal eine andere Herausforderung hat, zum Beispiel Steuererklärung am Ende des Jahres, und er hat das ausgedruckt und er soll das jetzt irgendwie prüfen, was, oder er soll das machen oder so, irgendwie die Zahlen eintragen oder sowas, und er hat nur in der linken Hand einen Nagel, in der anderen rechten Hand hat er einen Hammer, dann wird er damit halt nicht weit kommen. Das heißt, er braucht jetzt auch noch das Skill, irgendwie basic zumindest, sich mit Steuern auszukennen und mit dem Computer klarzukommen. Und jeder kennt, glaube ich, hier jemanden, der so Technologie oder Computer oder solche Dinge kategorisch ablehnt und sagt, ah, nee, ich mache das auf meine Art und Weise. Und das sind oftmals Leute, die auch richtig, richtig gut sind in einem Bereich, aber nicht so diese Open-Mindedness haben, sich auch weitere Skills, zumindest nach dem 80-20-Prinzip, auch ein Mental Model, anzueignen. Und das ist dann letztendlich das Schweizer Taschenmesser, was man sich aufbaut, weil in eigentlich allen Bereichen oder eigentlich in fast jedem Leben, oder wenn du ein in allen Bereichen erfolgreiches Leben haben möchtest, brauchst du eigentlich sehr viele Skills und nicht nur das eine Skill von wegen mit dem Hammer super toll Nägel reinhauen können, womit du dein Geld verdienst, sondern im Idealfall bist du auch beziehungsfähig. Im Idealfall kennst du dich ein bisschen mit Steuern aus. Im Idealfall hast du dich ein bisschen mit Kindererziehung auseinandergesetzt, bevor du deine Kinder auf die Welt gebracht hast. Und genau, ein Beispiel zum Beispiel wäre aus dem Business-Bereich. Man muss nirgendwo der Beste sein, aber man sollte die fundamentalen Prinzipien hinter Marketing verstanden haben, hinter Führung, Selbstführung und Führung anderer Leute. Man sollte sich mit Steuern basic auskennen. Man sollte sich irgendwie mit dem Markt auseinandergesetzt haben, mit der Zielgruppe. Man sollte Ahnung vom Produkt haben. Also man braucht da wirklich so eine Toolbox, so ein Schweizer Taschenmesser. Man sollte beziehungsfähig sein auf der einen Seite und auf der anderen Seite diszipliniert. Und ja, man braucht da einfach so gewissermaßen ein Schweizer Taschenmesser an Fähigkeiten. Und wie man es auch sehen kann, ist, dass man sich ein Schweizer Taschenmesser an Mental Models aufbaut, die einem in der Art und Weise, wie man Entscheidungen trifft und generell, wie man über die Welt nachdenkt, weiterhelfen können. Und genau deswegen denke ich, ist das ganz sinnvoll, dieses Mental Model jetzt hier am Anfang einzuführen, weil jetzt kann man sich anhand dieser Folge, glaube ich, schon die ein oder andere Inspiration holen, was man so an Mental Models sich in sein Taschenmesser-Repertoire reinholt.
Nice. Das Mental Model, was ich fast am meisten benutze, aber das sind eigentlich alles welche, die ich viel benutze, aber fast am meisten benutze, ist die Optimus-Methode. Und du brauchst es nicht googeln, weil du wirst es nicht finden. Ich habe mir den Namen ausgedacht, genauso wie das Mental Model. Aber es geht darum, dass, wenn ich etwas möchte, dass ich mir wirklich eingestehe, was ich wirklich möchte. Weil oft beobachte ich, dass man vor irgendeiner Entscheidung steht oder irgendwas machen möchte. Ich will eine Gehaltserhöhung, ich will weniger arbeiten, all solche Sachen. Und statt dann sich zu überlegen, was will ich im Optimalfall erreichen, reduziert man sich schon selber, ohne dass es überhaupt Input von außen gab. Ich möchte weniger arbeiten, aber das geht ja nicht, weil das und das und das. Weil dann mein Krankenkassenbeitrag ist zu hoch und deswegen würde es sich nicht mehr lohnen und ich kriege keinen, dann lohnt es sich gar nicht mehr zu arbeiten. Ich will eine Gehaltserhöhung, aber ich will nicht doppeltes Gehalt, sondern ich will eine Gehaltserhöhung um 10%, weil das ist realistisch. Also man tut den Filter von Realismus schon auf seinen Wunsch, bevor man überhaupt Input von außen hat. Und das finde ich ein bisschen dumm, weil ich denke mir, du bist dann ja schon quasi gegen dich, bevor überhaupt jemand anderes schon gegen dich ist. Und es wird immer jemand gegen dich sein. Und ich denke mir, versuch mal so zu denken, wie es wirklich optimal wäre. Bei einer Gehaltserhöhung zum Beispiel. Ich verdiene 100.000 Euro. Ich will jetzt eine Gehaltserhöhung. Normalerweise würde ich jetzt denken, okay, 10% ist realistisch, das kann ich argumentieren mit Inflation und all solche Sachen. Aber überleg mal von vornherein, wie viel willst du wirklich? Vielleicht willst du das Doppelte. 200.000 Euro Gehalt. Und dann kann man sich jetzt sagen, ja gut, das ist unrealistisch, weil kein Arbeitgeber wird mir 200.000 Euro Gehalt geben. Das stimmt auf jeden Fall, wenn du nicht drüber nachdenkst. Dann, wenn du drüber nachdenkst, kannst du sagen, okay, wenn ich 200.000 Euro Gehalt haben möchte, was muss ich dafür tun? Und dann kann man anfangen, vielleicht muss ich den Fuhrpark meines Chefs noch managen und da muss ich noch das machen, da muss ich noch das machen. Das will ich aber alles gar nicht machen. Okay, dann werfe ich das weg. Vielleicht ist mein Gehalt gar nicht der Ort, wo ich, vielleicht ist meine Arbeitsstelle gar nicht der Ort, wo ich das Gehalt erhöhen kann. Vielleicht muss ich noch ein kleines Agenturbusiness nebenbei machen. Vielleicht muss ich meine Angestelltenstelle kündigen und mich als Berater von denen wieder einstellen lassen zu einem richtigen Tagessatz. All solche Gedanken kommen erst, wenn du dir überlegst, was du eigentlich möchtest und eröffnen dir überhaupt erst die Scheuklappen, um zu schauen, was gibt es alles noch für Möglichkeiten für das Ergebnis, was ich eigentlich will. Mhm. Aber was die meisten machen, ist, sie reduzieren schon ihren Wunsch und passen ihn der Realität an und fangen gar nicht erst an, drüber nachzudenken, weil sie denken nur ganz kurz, ja, Gehaltserhöhung, ja gut, maximal 10%, deswegen will ich 10%. Und das nach der Optimus-Methode nachzudenken, hat zwei Effekte. Zum einen, die Wahrscheinlichkeit, dass du mehr kriegst, als wenn du normal drüber nachdenkst, ist sehr hoch. Zum anderen, du trainierst auch, dir beizubringen, darüber nachzudenken, was du wirklich möchtest und erst danach die Effekte von der Außenwelt hinzuzufügen. Es kann auch sein, dass du am Ende sagst, okay, ich will eigentlich gern 200.000 Euro haben, aber es geht einfach nicht. Aber zumindest hast du dir einmal bewusst gemacht, was du wirklich möchtest und nicht schon gleich, nee, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, schon gleich irgendwie so einen inkohärenten Gedankenprozess durchgeführt von Limitationen, die dann dazu führt, dass man viel kleiner denkt, als man eigentlich denkt. Ein anderes Beispiel, hatte ich letztens ein Gespräch mit einer älteren Dame, die mir sehr am Herzen liegt und sie meinte, sie würde gerne weniger arbeiten. Und da meinte ich ja, warum machst du es nicht? Ja, weil Krankenkassenbeitrag ist so hoch, Rentenbeitrag ist so hoch und wenn sie dann weniger arbeitet, verdient sie einfach nicht mehr als ihre Fixkosten. Und dann meinte ich, okay, was wäre optimal? Ja, optimal wäre, ich arbeite weniger und verdiene das Gleiche. Okay, lass mal wirklich überlegen, wie kann man das machen? Also, ja, es geht aber nicht. Lass einfach mal überlegen, wie kann man das machen? Und dann nach so 20 Minuten wirklich überlegen und total dumme Ideen, die zu nichts geführt sind, sind wir dann drauf gekommen, dass man ja auch vielleicht könnte sie schon in Rente gehen. Dann wird der Krankenkassenbeitrag niedriger, dann wird der Rentenbeitrag niedriger und sie kriegt Rente. Das heißt, es ist quasi, du kriegst mehr Geld und gibst weniger Geld aus. Das ist schon mal ein riesiger Boost. Und dann haben wir gegoogelt, aber kann man neben der Rente noch was dazu verdienen? Ja, seit dem 2. Dezember kannst du unbegrenzt zu deiner Rente noch dazu verdienen. Und dann dachten wir, oh krass, wir hätten gar nicht gedacht am Anfang und auch ich hätte nicht gedacht, dass wir zu so einer Lösung kommen. Aber es gibt richtig viele Lösungen in meinem Leben, zu denen ich gekommen bin, wo ich vorher nicht dachte, dass ich zu den Lösungen komme. Und das ist, da kommt man aber nur hin, wenn man es sich erlaubt, im Optimalfall zu denken und dann sagt, wie komme ich dahin? Und auch wenn du nicht dahin kommst, vielleicht schaffst du es nur 70% dahin, aber hast immer noch eine bessere Lösung, als wenn du dich im Vorhinein schon reduzierst. Und das ist die Optimus-Methode.
Strong, richtig cool. Ich mache einfach direkt weiter. The Fat Pitch Strategy, auch gecoint von Charlie Munger, habe ich mir nicht selber ausgedacht, den Namen. Und was das heißt, ist, der Fat Pitch bezieht sich in dem Beispiel, ich glaube, auf eine Unternehmensidee. Und zwar auf einen Pitch, einen Unternehmenspitch quasi. Ich pitche dir jetzt meine Unternehmensidee. Und dass ich so lange warte, bis wirklich eine richtig fette Idee gepitcht wird. Das heißt, ich springe jetzt nicht auf die erste Opportunity, also jetzt aus der Investor-Perspektive, die mir irgendwie gepitcht wird, zum Beispiel irgendwelche, weiß ich nicht, jemand, der gerade von der Uni kommt, der hat gerade eine Idee, irgendwie ein krasses, nachhaltiges, heftiges Startup zu bauen und sowas. Und vielleicht, der scheint schon irgendwie sophisticated zu sein, irgendwie hat der Bock, aber hat keine Erfahrung und sowas. Ah, ich investiere einfach mal was in ihn. das nicht zu machen, sondern sich so lange Pitches anzuhören, die nicht so heftig sind und die dann alle zu waven und so allen Nein zu sagen, bis irgendwann der eine Pitch kommt, der richtig fett ist und da sagst du dann ja. Und ansonsten sagst du einfach zu allem anderen Nein. Und wie haben wir das bei uns letztendlich umgesetzt? Wir haben viel rumexperimentiert, so mit Business, während der Schulzeit. So, ich habe irgendwelche Assets, digitalen Assets verkauft auf Marktplätzen und du hast irgendwelche leuchtenden Tische gebastelt und wir haben dann versucht, eine App zu programmieren und hier und da wurden auch ein paar Euro verdient. Aber es war jetzt nie so, dass wir wirklich all in gegangen sind. Wir haben nicht die Schule dafür geschmissen, Gott sei Dank. Und haben einfach nebenbei so ein bisschen ausprobiert, waren interessiert. Und nach dem Abi kam dann eine Idee, und zwar die E-Commerce-Idee. Und die war dann wirklich, wow. Die hat eigentlich alles andere, was wir vorher gemacht haben, was wir uns irgendwie vorher zusammen erdacht hatten, komplett in den Schatten gestellt. So, das war auf einmal die Fat-Pitch-Idee, die glücklicherweise gerade genau nach dem Abitur kam. War wahrscheinlich jetzt auch kein Zufall. Aber genau, da haben wir dann gesagt, okay, let's go. Und zu allem anderen haben wir dann Nein gesagt. Und ich finde, das ist einfach ein cooler Ansatz zu sagen, okay, ich setze wirklich nur auf das eine richtig fette, starke Pferd und alle anderen Pferde interessieren mich einfach gar nicht. Und das ist auch so ein bisschen der Gegenspieler vom Shiny Object Syndrom. Wenn man vom Shiny Object Syndrom leicht befallen ist oder wenn man sehr anfällig für das Shiny Object Syndrom ist, dann ist man eigentlich von jeder Idee, von jeder Business-Idee sehr schnell beeindruckt. Und je mehr Business man macht, je länger man Business macht, desto mehr Ideen prasseln auch auf einen nieder. Und manchmal erscheinen die auch größer als die aktuelle, an der man jetzt dran ist. Aber trotzdem einfach ruhig zu bleiben und nicht zu sagen, okay, ich muss jetzt an allem partizipieren, sondern ich muss nur an einer richtig guten Idee partizipieren und die bis zum Ende durchspielen. Und die vielleicht auch weiter verfeinern. Vielleicht muss ich auch pivoten und vielleicht mal ein bisschen die Richtung wechseln. Vielleicht finde ich jetzt nicht mehr eBay cool, sondern Amazon. Vielleicht jetzt nicht mehr Amazon, sondern Shopify. Aber dass ich zumindest im E-Commerce bleibe. Genau, und halt diesen einen Fat-Pitch verfolge.
Also,
und das ist die Fat-Pitch-Strategie.
Das bedeutet nicht diversifizieren, sondern auf eine Sache, die richtig gut ist, fokussieren.
Ja, voll. Und das ist harte Arbeit, weil, also letztendlich, Charlie Munger nennt sie auch die Sit-on-your-ass-Strategy, weil du einfach wenig investierst, du auf wenig Opportunities jumpst, musst du ganz viel auf dem Arsch sitzen und warten, bis du die richtige erwischt hast. Aber wie weißt du denn überhaupt, dass es die richtige Idee ist oder die richtige Opportunity ist? Durch sehr ausführliche Arbeit eigentlich. Du musst erstmal Kriterien entwickeln. Wie bewerte ich überhaupt Opportunities? Und das muss jetzt nicht nur Investment sein, das können auch auf andere Bereiche im Leben sein. Aber erstmal brauchst du ein Bewertungssystem und dann musst du natürlich auch alles irgendwie durch dein Bewertungssystem durchrattern und dann wirklich warten, bis dein Bewertungssystem sagt, ja, alle Lichter an. Jetzt wieder auf Business betrachtet, es kann auch bei der Zielgruppenrecherche der Fall sein. Wenn man sich zum Beispiel überlegt, ich stehe jetzt komplett am Anfang und ich möchte jetzt ein Service-Based Business aufbauen und ich habe irgendwie gar keine Ahnung, ich habe vielleicht auch keine richtige Spezialisierung in irgendeiner Nische oder Industrie und ich weiß jetzt gar nicht, wie ich anfangen soll. Das heißt, einfach systematisch durch Internetrecherche, durch verschiedene Recherche-Tools vielleicht durch Google-Trends und so weiter, rattere ich jetzt systematisch eine Zielgruppe nach der anderen durch, nach gewissen Kriterien, dass ich dann nicht direkt auf die erste Zielgruppe, die ich irgendwie cool oder fancy finde, draufspringe, sondern warte, bis alle leuchten, grün leuchten und ich diese eine richtig geile Zielgruppe finde, wo ich denke, ey, da ist ein Need in dem Markt, der Markt ist groß genug, da habe ich direkt Produktideen, ich kann Synergien nutzen, ich habe die passenden Ressourcen zur Verfügung, die Competition ist nicht so groß, let's go.
Geduld ist die Voraussetzung. Ja. Spannend. Das nächste Model nenne ich Trim to Win. Habe ich mir gerade ausgedacht. Ich hatte noch keinen Namen dafür.
Ich lieb's. Geil.
Und zwar, wenn man erfolgreich werden will oder eigentlich egal, was man machen möchte. Jetzt, wenn man im Januar, jetzt ist Januar, wenn man Neujahrsvorsätze hat, überlegt man sich ja meistens, ich möchte mehr Routine, ich möchte eine Routine machen, ich möchte meditieren, ich möchte Sport machen. Also die ganze Zeit, was kann ich noch hinzufügen, um ein schöneres Leben zu haben? Und meistens ist es eigentlich ziemlich klar, was man machen muss, um ein schöneres Leben zu haben. Und das, was sich daran hindert, sind nicht die Routinen oder die Habits, die dir fehlen, sondern das, was sich daran hindert, sind die Routinen oder die Habits, die du schon hast. Und die Frage ist eigentlich nicht, was kann ich hinzufügen, sondern was kann ich wegnehmen aus meinem Alltag, um den Erfolg zu haben, den ich mir wünsche. Es hat zwei Effekte. Den einen Effekt, den es direkt hat, wenn du was wegnimmst, hast du schon mal weniger Stress. Egal was passiert, du hast schon mal weniger Stress, weil du weniger machst. Der andere Effekt, den es hat, ist, dass es dich wirklich dahin bringt, wo du hinkommen möchtest. Wenn ich ein Business starten möchte in 2023, dann ist es eigentlich ziemlich klar, dass ich mir vielleicht überlege, in welcher Nische starte ich das Business. Ich höre mir vielleicht die Proaktiv-Podcast-Folge Nummer 87 an und lasse mich da inspirieren. Aber dann ist die viel effektivere Sache, was machst du denn noch am Tag, was dich daran sabotiert? Konsumierst du vielleicht 4 Stunden Social Media am Tag? Check mal deine Screentime. Trinkst du vielleicht richtig viel Alkohol am Wochenende, was dazu führt, dass du am Wochenende komplett dysfunktional bist und am Montag auch noch ein bisschen durchhängst? Das könnte man vielleicht auch ändern. Bist du jeden Abend beim Feiern? Bist du, wenn du jetzt ein Junge bist, jagst du die ganze Zeit irgendwelchen Girls hinterher, statt auf dich zu fokussieren und darauf zu warten, dass die Girls irgendwann zu dir kommen, wenn du dich ordentlich fokussierst? Guckst du zu viele Pornos? Spielst du zu viele Computerspiele? All solche Sachen. Das sind Sachen, die fast jeder macht, die, wenn man sie aber weglässt, schon einen richtig großen Effekt auf die Psyche, auf den Erfolg und aufs Wohlbefinden haben kann. Deswegen trim to win. Überleg mal nicht, was kann ich hinzufügen, sondern was kann ich weglassen. Und das ist zum einen fast noch einfacher, weil ich muss mich einfach nur entscheiden, nichts zu machen. Und zum anderen kann das wahnsinnig effektiv sein und dreht mal den Gedanken um, dass man immer was hinzufügen muss.
Ja, finde ich sehr strong. Ich hab ja auch noch zwei stehen, die gehen in eine etwas ähnliche Richtung. Das eine ist die auch von Charlie Munger, The Cancer Surgery Formula. Und also zu Deutsch die Krebschirurg-Formel. Und da stellt man sich quasi vor, ein Patient ist todkrank, leidet an Krebs. Und jetzt kann man eine Operation durchführen, bei der alle Krebszellen entfernt werden und der Patient danach wieder lebt. Und das kann man zum Beispiel auch auf ein Business beziehen. Das kann man auch auf eine Beziehung beziehen. Das kann man auch auf seine Gesundheit beziehen. Das kann man auf seine Sportroutine beziehen. Was ist die eine Sache, die, wenn ein Chirurg sie entfernen könnte, dazu führen würde, dass dein Business nicht gefährdet ist, bankrupt zu gehen, sondern vielleicht wieder auf dem Weg der Prosperity ist und auf dem Wachstumskurs? Was ist die eine Sache, die deiner Beziehung im Weg steht, die vielleicht zu irgendwie Toxicity führt? Vielleicht fehlende Ehrlichkeit, vielleicht fehlende grenzenlose Offenheit. Und was ist die eine Sache, die vielleicht deinen Gesundheitszielen, deinen Fitnesszielen im Weg steht? Vielleicht, dass du doch immer wieder Heißhungerattacken hast und dich nicht an deinen Ernährungsplan hältst. Über Monate hinweg, ohne eine einzelne Ausnahme zu machen. Vielleicht sind dann doch immer mal wieder, ja, einmal pro Woche mache ich doch Cheat Day. Und das ist dann so die eine Komponente, die eine Krebszelle, die man rausoperieren müsste. Und wenn du das dann über mehrere Monate durchziehst, hey, gesundet dein Körper und auf einmal erreichst du deine Fitnessziele. Wenn du dich entscheidest in deiner Beziehung grenzenlose Ehrlichkeit mit Rücksicht auf die Modalitäten, aber absolute Ehrlichkeit einzuführen, vielleicht löst das die Spannung, vielleicht zerstört das und beugt Elefanten im Raum vor. Und wenn du im Business vielleicht den einen Bereich findest oder das eine Department, was nur Kosten frisst, aber kaum Value generiert. Oder vielleicht das eine Produkt, was super, super viel Ressourcen und Aufmerksamkeit braucht, aber kaum Return auf das Investment bringt. Und wenn du das vielleicht eliminierst oder vielleicht die eine Strategie, die einfach nicht aufgeht, so diese eine Krebszelle rausoperierst und ja, letztendlich dazu führst, also ich finde, es ist recht ähnlich, Trim to Win, so diese eine Sache zu finden. Hier ist es eher tatsächlich bezogen darauf, dass eigentlich der ganze Organismus von nur wenigen Zellen zerstört werden kann.
So ein Bottleneck, ne?
Voll. Also
es gibt einen Flaschenhals, der das Problem ist, warum nichts durchkommt, und wenn du den löst, passt
genau,
das wieder.
Genau, so ein Knoten quasi in so einen Ballon, und dann kann das Wasser wieder durchfließen, wenn du den Knoten löst. Das kann zum Beispiel in einem Team sein, dass ein einziger Mitarbeiter die ganze Teamstimmung runterzieht und keiner am Ende mehr Bock hat zu arbeiten. Das heißt, nur weil eine Person falsch ist in dem Team, können 20 Leute oder werden 20 Leute nicht so effektiv werden oder vielleicht nur halb so effektiv arbeiten, wie wenn die Person nicht da wäre.
Das könnte sogar dein Top-Performer sein, der Krebs in dem Unternehmen ist. Also eher, wenn du ein Unternehmen hast und du hast 20 Leute, wie du es gerade beschrieben hast, kann es sogar sein, dass die Person, die am besten performt, die den meisten Umsatz treibt, dass die trotzdem die ist, die der Krebs in der Culture ist, die dazu führt, dass alle anderen irgendwie keinen Bock mehr haben zu arbeiten. Und dann kann es manchmal der richtige Schritt sein, auch den rauszuschmeißen.
Ja. Wann könnte das der Fall sein, wenn der zum Beispiel ganz konträre Werte hat im Vergleich zu allen anderen?
Ja.
Vielleicht irgendwelche Methoden, Sales-Methoden anwendet, die eigentlich alle anderen merkwürdig finden. Oder
das wäre okay, dann würde ich ihn feiern. Aber wenn er
ja, oder vielleicht, ich sag mal so, Verkaufsmethoden, die einfach nicht moralisch vertretbar sind.
Ja.
Solche Dinge.
Es kann auch sein, dass er einfach die menschlichen Arsch ist.
Mhm.
Also, dass jeder morgens aufsteht und denkt, eigentlich hätte ich Lust auf die Arbeit, aber scheiße, Matthias kommt. Und niemand hat Bock auf Matthias. Und es liegt aber an Matthias, dass niemand Bock auf ihn hat. Und dann kann es auch sein, dass es besser ist, ihn rauszuschmeißen. Oder dass er andere Mitarbeiter mit total respektlos behandelt. Und dann kannst du als Chef entscheiden, okay, schmeiße ich ihn jetzt raus und beweise, dass ich eine gute Company Culture wertschätze, oder behalte ich ihn und beweise, dass ich Geld wertschätze. Wenn du das machst, dann verlierst du halt alle 20. Und der ist so eine Heuschrecke, der wird bei der nächsten Opportunity jumpen. Deswegen, da kann es Sinn ergeben, auch die Person zu feuern.
Definitiv. Genau, das ist die Cancer Surgery Formula.
Geil. Das nächste Mental Model, das ist die 24/7 Competition Formula. Und das geht raus an alle Boys und Girls, die dafür sorgen wollen, dass sie eine erfolgreiche Beziehung haben. Es gibt ein Mental Model, was mir in meiner Beziehung mit meiner Freundin extrem hilft, dass diese Beziehung immer weiter nach vorne geht, mit jedem Monat, der vergeht, schöner wird, ohne dass sie irgendwann mal abflacht. Und ich glaube, jeder kennt das, dass Paare sich irgendwann trennen und dann auf einmal anfangen, sich so richtig wieder zu entwickeln. Also sagen wir, Timo und Anja trennen sich und auf einmal fängt Timo an, wieder Sport zu machen. Auf einmal kriegt Timo seine Finanzen wieder richtig hin. Auf einmal ist Timo wieder charismatisch unterwegs und ist wieder voll offen. Auf einmal hat Timo eine Beförderung im Job bekommen und Anja genauso. Anja macht sich wieder ein bisschen hübsch. Anja trifft sich wieder mehr ein bisschen mit ihren Freundinnen. Anja kriegt auch ihre Finanzen wieder hin. Anja macht auch wieder Sport, kriegt sich wieder in Form. Was machen sie meistens nach dem Breakup? Aber ich frage mich, wenn sie es vor dem Breakup gemacht hätten, würden sie vielleicht gar nicht sich getrennt haben. Und die 24/7 Competition Formula sagt, zu jedem Zeitpunkt gibt es jemanden, der dir deine Freundin wegnehmen möchte. Oder andersrum, zu jedem Zeitpunkt gibt es jemand, die dir deine Freundin, deinen Freund wegnehmen möchte. Ich denke es immer aus der männlichen Perspektive, obviously. Aber es geht genauso in die andere Richtung. Und das bedeutet für mich, wenn ich die ganze Zeit jemanden habe, der versucht, mir meine Freundin auszuspannen, dann kann er es eigentlich nur effektiv schaffen, wenn es irgendwo ein Einfallstor gibt, irgendein Bedürfnis, was ich bei meiner Freundin nicht befriedigen kann, wo er aus irgendeinem Grund ihr zeigen kann, dass er der richtige Mann für dieses eine Bedürfnis ist. Das kann sein, dass ich mich super um meine Freundin kümmere, alles ist super, aber sie hat das Gefühl, sie kann mit mir nie Filme gucken. Und dann gibt es diesen einen Typ auf der Arbeit, der liebt genau die gleichen Filme wie sie und sie ist auch so ein Filmfreak. Und dann lachen die genau über die gleichen Filme und dann, ah ja, lass doch mal ins Kino gehen und den Film gucken. Und das ist noch ein leichtes Einfallstor. Es kann auch ein anderes Einfallstor sein. Meine Freundin ist super happy mit mir, aber ich bin echt unsportlich und sie ist sportlich und sie würde auch mal gerne mit mir Sport machen. Und dann gibt es diesen einen Typen auf der Arbeit, der vielleicht gar nichts hat, aber er ist sehr sportlich. Und er geht auch mal morgens joggen. Warum joggen die dann nicht zusammen? Und dann joggen die auf einmal zusammen. Und so hat er schon mal ein Einfallstor. Und dann kann er sie, das ist überhaupt die einzige Chance, die er hat, um sie auszuspannen. Und jetzt die 24-7-Competition-Methode sagt, es gibt immer jemanden, der versucht, deine Freundin auszuspannen oder deinen Freund. Und es ist deine Aufgabe, in jedem Gebiet so kompetent wie möglich zu sein, sodass diese Person kein Einfallstor hat. Das bedeutet für mich, ich versuche super sportlich zu sein, ich versuche super aufmerksam zu sein, ich versuche genug finanzielle Ressourcen zu haben, sodass das auch nicht mehr interessant ist. Ich versuche super gut zuzuhören, ich versuche sie immer zu überraschen, ich versuche mit ihr über jedes Thema reden zu können und so, dass ich so rund bin, dass egal, dass jemand kommt, sie hat in keinem Bedürfnis, was ihr wichtig ist, ein Defizit. So dass auch wenn jemand kommt, der eigentlich richtig gut ist, dass er gar kein Einfallstor hat, weil ihr nichts fehlt. Und deswegen, wenn ihr nichts fehlt, dann geht sie auch nicht drauf ein. Wenn ihr nichts fehlt und sie drauf eingeht, dann kannst du froh sein, dass du sie los bist. Aber das ist nicht der Normalfall. Und wenn beide Partner diese Methode anwenden, dann werdet ihr beide mit jedem Tag, der verstreicht, noch ein besserer Partner. Ihr versucht, noch aufmerksamer zu sein, noch mehr deinen Partner zu verstehen. Und das führt auch dazu, dass wenn ihr euch doch trennen solltet, das kann ja irgendwas sein, sie nimmt einen Job an in Japan, weil sie Forscherin ist und das unbedingt machen möchte und dann trennt ihr euch, weil die Fernbeziehung nicht gut genug ist, weil das zu weit ist, dann bist du trotzdem ein Typ, der so rund ist, der in jeder Dimension so kompetent ist, dass er im Vergleich zu vor der Beziehung ein richtiges Upgrade ist. Und du bist dann nicht mehr der Timo, der jetzt erst anfängt, wieder Sport zu machen, um sich wieder fit zu machen, sondern du bist der, der die ganze Zeit in der Beziehung schon Upgrades gemacht hat und jetzt Zugang zu noch viel mehr potenziellen Partnern hat. Und genauso andersrum, wenn deine Freundin das genauso gemacht hat, wird sie in Japan auch eine gute Auswahl, ja, wenn das ihr Typ ist, eine gute Auswahl an Menschen haben. Ja, das ist die 24-7-Competition-Formel. Ein weiterer Punkt. Wenn du das als... Es hat noch einen anderen Vorteil. Nehmen wir mal an, ihr trennt euch aus irgendwelchen Gründen wie sowas, dass man jetzt irgendwie Fernbeziehung hat für viel zu lange oder solche Sachen. Wer auch immer nach dir kommt, welchen Freund sie auch immer nach mir haben wird, egal was sie sagt, sie wird ihn immer mit mir vergleichen und mit all ihren anderen Ex-Freunden, wenn sie welche hat. Und das Problem ist, wenn du dieses 24-7-Competition-Mental-Model hattest und das ernst genommen hast, dann ist es richtig, richtig schwer, dich zu ersetzen. Der kann überall gut sein. Wenn ihm eine Dimension fehlt, dann denkt sie, scheiße, Florian hatte diese Dimension schon. Und in der dunkelsten Stunde denkt sie, fuck, du bist nicht Florian. Und das finde ich ganz schön, da so einen Eindruck zu hinterlassen. Und wenn man das so sieht, führt es einfach dazu, dass dieses Breakup gar nicht überhaupt erst passiert. Und es führt dazu, dass eine Beziehung auch richtig, richtig nice wird. Und es bedarf viel Kommunikation. Was sind denn deine Bedürfnisse überhaupt? Ne, das weiß man ja auch nicht. Was ist deine Love Language überhaupt? Vielleicht, ich finde es geil, viele Experiences mit ihr zu machen. Vielleicht ist ihr das gar nicht wichtig. Vielleicht findet sie Geschenke oder Aufmerksamkeiten viel wichtiger. Und da den Partner zu verstehen und alles abzudecken, ist meiner Meinung nach ein hervorragendes Mental Model, um eine erfolgreiche Beziehung zu führen.
Ja, cool. Dadurch sieht man die Dinge auch nicht als so selbstverständlich.
Exactly. Mhm. Exactly. Und ich brauche immer ein bisschen Competition, um so richtig auf meinem besten Game zu sein. Ja. Und ich habe die ganze Zeit Competition, obwohl ich gar keine habe. Und das führt dazu, dass es irgendwann gar nicht mehr möglich ist, mit mir zu competen, weil ich einfach die ganze Zeit im Competition-Modus bin. Und warte mal ab mit 40. Dann ticke ich jede Box.
Wir haben jetzt auch einen YouTube-Account. Einfach Proaktiv-Podcast bei YouTube eingeben. Wir veröffentlichen da alle Folgen mit Video jede Woche. Und wir fangen jetzt bald auch an mit YouTube-Shorts. Also damit du nichts verpasst, folge uns gern da. Und jetzt viel Spaß weiter bei der Folge.
Das nächste Mental Model was ich habe, ist das Probability Mindset. Und zwar kann man sich das so vorstellen, man denkt in Wahrscheinlichkeiten. Und man entscheidet auch basierend auf Wahrscheinlichkeiten. Wenn du jetzt ein Schachspiel anfängst, ganz am Anfang, ohne zu wissen, wer die Spieler sind, ist die Wahrscheinlichkeit erstmal nahezu 50-50. Ein bisschen für Weiß. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel. Sagen wir mal der Vereinfachung halb 51-49. Wie das Spiel ausgehen wird. So. Jetzt beginnen die Spieler zu spielen. Und es werden vielleicht 5 Züge gemacht. Und der eine Spieler hat 5 sehr schlaue Züge gemacht und der andere Spieler hat 5 sehr dumme Züge gemacht. Jetzt kann die Wahrscheinlichkeit schon, angenommen Weiß hat 5 dumme Züge gemacht und Schwarz hat 5 richtig schlaue Züge gemacht, dann kann die Wahrscheinlichkeit jetzt schon 80% für Schwarz sein, schon nach 5 Zügen. Und angenommen, wir spielen jetzt hier um Geld, dann könnte Weiß, wenn Weiß jetzt die Situation erkennt, sich überlegen, ah scheiße, ich habe 5 richtig dumme Züge gemacht und wir haben beide 100 Euro in den Topf geworfen. Wie wäre es denn, wenn ich jetzt ihm anbiete, dass er 50 Euro von meinen haben kann? Dass er, also im Pot sind 200 Euro, er kann 150 Euro haben, Schwarz kann 150 Euro haben, aber ich will zumindest 50 Euro nochmal zurückhaben. Und dass man auf die Art und Weise so ein bisschen die Verluste begrenzt. Und genau, oder man hat das Gefühl, hey, ich habe 5 richtig stronge Züge gemacht. Schwarz sieht vielleicht noch nicht, dass es richtig stronge Züge waren. Ich bin jetzt bereit, nochmal zu wetten. Und ich biete ihm jetzt irgendwie eine Wette an, die vielleicht auf Anhieb erstmal in seiner Favor aussieht, aber eigentlich ist sie für mich sinnvoller, weil ich habe hier richtig krasse Züge gemacht und ich werde wahrscheinlich gleich das Spiel gewinnen. Das heißt, man bewertet nicht, ob man weitermacht, wie man weitermacht und wie die weiteren Handlungen sind, wie man weiter entscheidet, anhand der Ausgangswahrscheinlichkeiten, die ja 50-50 waren. Das wäre katastrophal, wenn man kurz vorm Schachmatt steht und man glaubt immer noch, dass die Chancen zu gewinnen 50-50 wären, sondern dass man tatsächlich immer wieder nach jedem Event, vielleicht nicht nach jedem Event, aber nach einer gewissen Anzahl an Events, die Wahrscheinlichkeiten nochmal neu berechnet. So, wie kann man das jetzt im realen Leben anwenden? Ich habe wieder ein Business-Beispiel. Zum Beispiel, ich habe eine neue Business-Idee. So, am Anfang, keine Ahnung, woher soll ich die Wahrscheinlichkeit herholen, dass ob es funktioniert oder nicht? Ich kann einfach erstmal diese Floskel hernehmen. Nur 1 von 10 Unternehmen überlebt 3 Jahre lang und alle anderen gehen vorher bust. So, das kann ich mir jetzt erstmal einfach so hernehmen. Das heißt, meine Probability zu gewinnen ist erstmal 10%. So, jetzt habe ich ein Produkt auf den Markt gebracht. Ich habe einen ersten Kunden. Jetzt überlege ich mir, okay, wie hoch ist meine Probability jetzt noch? Meine Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt noch ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen werde. Ich habe schon mal einen Kunden. Das schaffen vielleicht nur die Hälfte aller Leute, die es versuchen. Das heißt, meine Wahrscheinlichkeit, jetzt zu gewinnen, ist vielleicht schon bei 20-30%. Und jetzt arbeite ich noch mal ein Jahr weiter. Und jetzt habe ich auf einmal einen Kundenstamm von 1000 Kunden, die jeden Monat bei mir einkaufen oder jeden Monat einen Service bei mir bezahlen von, sagen wir mal, 500 Euro. Das heißt, ich habe 500.000 Euro monatlichen Recurring Revenue und ich wachse auch noch. Wie hoch sind die Wahrscheinlichkeiten jetzt, dass mein Business nach dem dritten Geschäftsjahr noch bankrott geht?
Ziemlich gering.
5%? Hm. 1%? Auf jeden Fall sehr gering. Und das entscheide natürlich auch darüber, wie ich mit dem Business weitermache, welche Risiken ich eingehe. Wenn ich ganz am Anfang stehe, versuche ich natürlich so wenig Risiko wie möglich einzugehen. Am besten gar kein Geld zu investieren. Am besten alles nur aus der einen Ressource, die ich kostenlos und recht viel habe am Anfang, und zwar Zeit zu generieren. Dass ich vielleicht Connections, irgendwie Netzwerkeffekte nutze, Synergien und auf die Art und Weise den Mehrwert am Anfang schaffe, weil ich muss ja erstmal davon ausgehen, dass ich 10% Gewinnchance habe. Jetzt habe ich schon das erste Produkt verkauft und der Kunde war glücklich und ich habe eine Marketing-Idee, die funktioniert. Jetzt kann ich vielleicht sogar ein bisschen Eigenkapital reinstecken, um das Ganze ein bisschen das Feuer nochmal weiter zu entfachen. Jetzt kann ich vielleicht sogar meine Freunde, Verwandten fragen, hey, habt ihr nicht Bock, hier ein Taui zu investieren in meine Idee? Guck mal, es funktioniert. Ich habe schon einen Kunden habe ich schon an Bord, der findet es total cool, der will mir noch weitere Kunden verschaffen. Und jetzt habe ich auf einmal ein Unternehmen mit 500.000 monatlichem Recurring Revenue. Meine Wahrscheinlichkeit zu defaulten ist sehr gering. Jetzt nehme ich einen fetten Bankkredit auf und benutze diese Ressourcen, um nochmal richtig krass die nächste Skalierungsstufe zu bekommen, zu erreichen. Und genauso kann es natürlich auch andersrum sein. Ich fange an am Anfang, ich versuche es 6 Monate lang oder vielleicht 12 Monate lang, ich mache alles genauso, wie ich es mir überlegt habe, wie ich es gelernt habe in irgendwelchen Kursen, Coachings oder whatever, aber es funktioniert einfach nichts. Und ich fahre immer wieder gegen die Wand damit. So, aber ich habe laufende Kosten. Ich muss meinen Steuerberater bezahlen, ich muss Handelsregister bezahlen, all solche Sachen, vielleicht irgendwelche Tools, die ich habe, vielleicht habe ich schon Mitarbeiter, I don't know. Aber es funktioniert nicht und ich bekomme einfach überhaupt kein positives Feedback. Das heißt, wie schaut jetzt nach einem Jahr die Wahrscheinlichkeit aus, dass ich nach 3 Jahren defaulte, also die Firma schließe? Wahrscheinlich schon mal ein bisschen höher als 90%. Vielleicht liegt sie jetzt schon sogar bei 95%. So, man muss schon wirklich eine sehr, sehr starke Idee haben oder einen ganz greifbaren Grund haben, woran es hapert und wissen, woran man arbeiten muss, um dann noch weiterzumachen. Aber wenn man dann aus dieser Sichtweise die Augen öffnet und vielleicht nochmal neu evaluiert und vielleicht zu der Erkenntnis kommt, okay, ich habe jetzt ein Jahr investiert, aber ich bin schlauer draus geworden und ich werde jetzt entweder komplett den Pivot machen, was ganz anderes, in der gleichen Nische bleiben, in der gleichen Industry bleiben, aber den Kunden auf eine andere Art und Weise erreichen, vielleicht ein anderes Revenue Model, ein anderes Produkt ausprobieren, vielleicht statt ein Produkt ein Service, vielleicht eine Kombination aus dem. Oder ich werde sogar, wenn ich gar keine Hoffnung mehr drin habe, einfach ein komplett neues Business Model ausprobieren. Ich habe gelernt, okay, das Option 1 funktioniert nicht, aber die Chancen bestehen jetzt nicht mehr 10%, dass ich gewinne, sondern sind jetzt sogar nur noch bei 1%. So, das ist natürlich in der Realität nicht so einfach errechenbar, wie es theoretisch bei einem Schachspiel errechenbar ist. Aber ich sag mal, man kann grob schon sagen, okay, habe ich tendenziell bessere Chancen gerade, schlechtere Chancen. Ja, ich glaube, es ist obvious, wenn man 500.000 Recurring Revenue hat, dass es dann gut weiterläuft, es sei denn, es ist irgendwo vielleicht so eine Krebszelle drin. Aber dass es grundsätzlich erstmal gut weiterläuft. Cancer Surgery Method. Genau, dafür müsste man wieder die Cancer Surgery Formula einsetzen.
Wenn jeder genau so denken würde, würde niemand ins Casino gehen. Ja. Weil im Casino ist die mathematische Statistik immer gegen dich. Aber trotzdem sind manche Leute so, weiß nicht, fast arrogant, um zu sagen, hey, gegen mich gewinnt die Statistik. Oder es gibt ein Spiel wie Poker, wo du halt gegen andere Leute spielst und sagst, ich bin einfach besser als die im Poker.
Ja.
Und dann kannst du natürlich auch was gewinnen.
Wenn wir Poker außer Acht lassen, gibt es, glaube ich, 2 Wege, wie du smart ins Casino gehen kannst. Oder zumindest weniger dumm. Der erste ist, einfach nicht regelmäßig ins Casino zu gehen. One shot. Weil dann kann es sein, dass du ein Outlier bist und du rein durch Zufall, rein durch Glück ein bisschen Geld verdienst. So, diesen Verdienst, wenn du jetzt regelmäßig über viele Jahre hinweg jeden Tag ins Casino gehst, hast du diesen Return irgendwann ausgeglichen und bist wahrscheinlich im Minus. Aber es kann durchaus sein, dass man mit dem ersten Versuch, mit dem ersten Shot gleich einen Win landet und dann einfach die 3 folgenden Shots, die ein Loss werden, einfach auslässt. So kann man es machen. Oder du gehst ran und sprichst mit den Leuten, die im Casino gerade am Setzen sind. Beispielsweise beim Roulette, wo die Odds gegen dich spielen. Aber es gibt hin und wieder da Leute, die glauben, dass sie heute gerade einen Lucky Day haben. Dass sie heute alles gewinnen. Vielleicht sind die auch ein bisschen auf Koks. Und dann schlägst du dem vor, hey, ich glaube auch an dich. Ich glaube auch, dass du gewinnen wirst. Aber wie wäre es denn, wenn ich jetzt trotzdem $200 darauf setzen würde, dass du, beziehungsweise ich gebe dir $200, wenn du tatsächlich gewinnst und du gibst mir $200, wenn ich gewinne. Oder vielleicht sogar 500.
Wenn du verlierst.
Genau, wenn er verliert. Also er spielt jetzt eine Runde Roulette und zusätzlich setzt du jetzt nochmal auf sein Roulette-Spiel und sagst, wenn er gewinnt, dann gibst du ihm $200. Wenn er im Roulette verliert, dann gibt er dir $200. Das heißt, du hast die Odds eigentlich wieder umgedreht und jetzt bist du auf einmal auf der Seite des Casinos.
Okay, du gehst ins Casino und spielst gegen Leute, die da spielen.
Genau. Du erhöhst einfach nochmal die Wette und das spiced es so ein bisschen ab. Und ja, es gibt tatsächlich viele Leute, die das so machen und auf die Art und Weise einen Haufen Kohle machen. Hm, verstehe. Du kannst auf die Art und Weise, je nachdem, was du da für Leute triffst,
ja,
natürlich wirst du auch verlieren, gar keine Frage, aber dann ist auch nur die Frage, weniger, dann solltest du es regelmäßig machen. Ja. Das sollte man nicht einzeln machen oder mal den Lucky Shot ausprobieren, sondern das musst du dann wirklich regelmäßig machen, auch mit ein bisschen Financial Buffer. Aber je nachdem, was du für Leute triffst, was du für Wetten eingehst, welche Höhe, kannst du da easy viele tausend Euro am Tag machen, auf die Art und Weise.
Eine Sache dazu noch, wo man natürlich keine richtigen Probabilities applyen kann, sind Sachen, wo das Ergebnis dazu führen würde, dass du vollkommen aus dem Game bist. Also wenn du irgendwie eine Wahrscheinlichkeit hast von 15%, dass du stirbst, aber 85%, dass du 10 Millionen Euro kriegst, würde ich dir nicht empfehlen, diese Wahrscheinlichkeit einzugehen, weil diese 15% würden dich komplett aus dem Leben hauen. Also das ist genauso wie beim Anschnallgurt, beim Auto. Du kannst sagen, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Unfall mache, liegt bei 1%, deswegen schnalle ich mich nicht an, weil es ist gemütlicher. Mhm. Aber wenn halt diese 1% irgendwann eintreten, dann bist du tot.
Ja.
Und das will man vermeiden.
Genau, deswegen in dem Fall jetzt mit dem Casino-Beispiel, geht jetzt nicht alle blind ins Casino und wettet mit 1 Million. Aber ich denke, so weit denkt hier jeder mit.
Klar.
Dass man da natürlich die gesamte Rechnung einmal gemacht haben muss und auch dementsprechend determinen oder festlegen muss, erörtern muss, wie hoch ist denn jetzt überhaupt meine zusätzliche Wette, die ich eingehe mit der Person, auf die ich jetzt wette. Also sind es jetzt $200, sind es $100, sind es $1,000. Das muss man alles verkraften können, weil es kann sein, dass 10-mal hintereinander du $1,000 verlierst. Und dann musst du natürlich genügend Geld haben, um nicht, dass es einen nicht killt.
Stimmt, finanzieller Ruin ist auch das Gleiche. Also nicht ganz so schlimm, weil du kannst rebouncen, aber ja.
Die Folge zu Mental Models ging insgesamt 2 Stunden lang. Deswegen haben Friedemann und ich uns dazu entschieden, die Folge in 2 Teile aufzuteilen. Du bist jetzt am Ende von Teil 1 und Teil 2 von der Folge Mental Models kommt nächste Woche, wie gewohnt, am Samstag. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.